es ist aber genau dieses Erstaunen, das du zulässt und wo du dann deinem eigenen Hund vertraust, dass er das kann, dass er nur ein bisschen Unterstützung braucht. Und das ist so wichtig, auch für dich selber, weil das ist, jeder rät dich an, mein, dein Hund ist so anders, dein Hund ist so aggressiv, ich will mit dir nichts zu tun haben. Und das ist das Schlimmste, was da passieren kann.
Das ist Ausgrenzung.
Absolut, ja. Und das tut so weh.
Dein Leben, deine Persönlichkeit. Und heute dein Leben, dein Hund. Und was sich wirklich hinter den alltäglichen sogenannten Problemen in der Hundehaltung verbirgt, das erfahren wir diesmal von Human- und Tierenergetikerin sowie Hundeverhaltensspezialistin und Buchautorin Silke Strasser. Schön, dass du wieder da bist und dass du deine Frieda, deine vierbeinige Begleiterin, mitgebracht hast.
Danke vielmals für die Einladung. Wir freuen uns. Die Frieda hat sich ja... Die Leute uns noch überlegen, ob jetzt was passiert oder ob sie schlafen kann. Ich glaube, Frieda, du kannst schlafen, kein Problem. Schlaf noch eine Runde, alles in Ordnung.
Ja, sie überlegt noch.
Ja, Information ist alles. Zahlt sich das jetzt aus? Ja, es zahlt sich aus, vertrau mir.
Ja, halbe Stunde braucht man, Frieda. Weil wir wollen ja heute erörtern, warum menschliche Problemlösung manchmal zu noch mehr Problemen mit dem Hund führen können und wieso Schweigen in der Arbeit mit dem Vierbeiner oft Gold wert ist. Womit kann man der Frieda denn eigentlich so vorab einmal ganz kurz nur die größte Freude bereiten, bevor wir uns den Problemen widmen?
Überlege jetzt gerade, also ein Schnüffelspaziergang, wo sie entscheiden darf. Also das letzte Mal war zum Beispiel lustig, weil, also ich wollte dort ja nicht hin, gell, aber wurscht, sie wollte Hasen schauen gehen am Friedhof und wir haben ein Grab dort auch, gell, und dann sind wir halt dorthin gegangen und das war halt einfach ihre Entscheidung und das war wirklich, also sie hat gestrahlt über das ganze Gesicht, sie war komplett beschäftigt, komplett wirklich in den Gerüchen, und das ist es zum Beispiel, oder einfach Hund sein dürfen und einfach so normal als möglich und ich darf da jetzt mich wälzen und keiner sagt was, die Silke schimpft nicht, weil sie weiß, dass es natürlich und normal ist. Das sind so die Frieda-Freuden. Oder die Frieda ist ja eine große Katzenliebhaberin, gell? Also sie hat ja selber zwei Katzen. Und wenn sie zum Beispiel eben eine Katze sieht und dann tut sie beobachten und dann macht sie Freundschaft. Also sie versucht es zumindest. Und sie ist aber sehr hartnäckig dabei beim Freundschaft machen.
Das ist ganz normal bei der Frieda. Und da sind wir auch schon bei der heutigen Podcast-Folge. Problematisch oder normal? Fragezeichen. Was wirklich hinter einem Problem mit Hund und Mensch steckt? Gleich einmal die Frage, was ist normal und was ist Problem?
Ja, ist eine super tolle Definition, also Frage, weil ich glaube, dass jeder eine andere Definition von Normalität hat.
Das glaube ich auch.
Und ich glaube, dass sehr, sehr viel, was wir unter normalem Verhalten verstehen, auch vorgegeben ist. Vorgegeben durch Medien, vorgegeben durch eigene Erziehung, durch eigene Sozialisation, durch Beispiele aus dem persönlichen Umfeld, also wirklich durch unterschiedlichste Aspekte. Und dass dann halt die Frage ist das, was wir als, also was jeder Einzelne als normal empfindet, was wäre, wenn das nicht normal wäre? Mhm. Wenn ich mit einem Umkehrschluss nehme, jeder hat eine andere Definition vom Problem. Was für den einen überhaupt kein Problem darstellt, sondern jo, ist halt so, kann für den anderen ein massives Problem, ein massives Hindernis am Weitergehen bedeuten. Mhm. Und das heißt, das hat schon auch mit dem persönlichen Zugang zu tun, auf der einen Seite, mit den eigenen Erwartungen und Vorannahmen über Situationen, über Erziehung, über wie hat ein Lebewesen zu sein. Und das definiert dann schlussendlich individuell, wo sieht der Mensch im Hund Mensch stimmt das Problem? Und da kommt sehr oft einfach auch raus, es ist ein Normalverhalten. Mhm. Ganz ein einfaches
das heißt
ganz Beispiel.
Klar, was schildern dir deine Kundinnen als Human- und Tierenergetikerin und Hundeverhaltensspezialistin so unter dem Deckmantel Problem am meisten?
Naja, mein unter Problem heißt am meisten ist einfach die sogenannte Reaktivität. Ich mag das Wort nicht, aber es heißt einfach, dass ein Hund sensibel auf oder in Situationen auf Menschen, auf Objekte. Das können jetzt Autos, Fahrräder, Motorräder, Skateboarder, Rollstuhlfahrer, aber auch eben Lebewesen, das können andere Menschen sein, das können andere Hunde sein, reagiert. Sensibel reagieren heißt, der Hund fühlt sich unsicher und in dieser Unsicherheit, ich habe die körpersprachlichen Signale nicht gesehen meines Hundes, habe ihn nicht früh genug aus der Situation herausgebracht, Distanz geschafft und in dem Fall eben auch Sicherheit für den Hund. Der Hund geht nach vorne und nimmt seine Möglichkeiten, die er hat, dieses Objekt oder dieses Lebewesen auf Distanz zu bringen. Mhm. Bei uns kommt es an, der Hund wirft sich in die Leine, zeigt die Zähne, bellt. Das sind die Möglichkeiten, die der Hund hat in einer Situation, wenn die anderen körpersprachlichen Signale nicht verstanden wurden, zu reagieren. Andere Möglichkeit hat er nicht. Er könnte, wenn ich ihn ließe, könnte er natürlich auch fliehen, also das heißt weggehen. Meistens ist der Hund aber an der Leine. Blöd, kann er nicht fliehen. Dritte Variante, die man hat, ist sich totstellen. Freeze, einfrieren. Das sieht man auch sehr oft bei Hunden, die einfach dann stehen bleiben und überhaupt nicht mehr reagieren. Das macht mich immer ganz, 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 ganz traurig. Auch das, dieses nach vorgehen in die Leine, wenn ich eine Situation habe, die mich bedroht.
Ist auch ein bisschen so diese Flucht nach vorn
quasi. Hast du drei Möglichkeiten, also drei wirkliche. Ja. Entweder eben Flucht, Totstellen oder Angriff. Und das heißt, Angriff ist eben beim Hund, dass er sich groß macht, das heißt, er wirft sich in die Leine, auch ein Chihuahua ist dann groß, gell? Zeigt die Zähne, du, ich bin gefährlich, geh weg von mir, du, ich schrei mit dir, also sprich, ich belle dich an, das ist dann wirklich dieses Drohbellen und das eigentlich alles, um diesem Objekt, diesem Lebewesen zu zeigen, ich habe Angst vor dir. Bei uns kommt es eben als unerwünschtes Verhalten an.
Weil du das jetzt erwähnt hast, dieses Distanz schaffen. Viele machen es ja dann so, dass sie die Distanz zwischen Hund und Objekt oder anderem Lebewesen so machen, dass sie halt den Hund an der Leine dann wegziehen und versuchen, ihn so aus der Situation zu bringen. Wie schafft man denn wirklich Distanz, dass es konstruktiv ist, dass es auch wirklich allen Beteiligten zugutekommt?
Ja, ich meine, das Um und Auf, Gott sei Dank, ist, also Hunde haben eine Körpersprache, gell? Hündisches Ausdrucksverhalten, die Calming Signals. Und der Hund zeigt dir lange bevor, also nimm die Situation, der Hund reagiert auf einen anderen Hund oder reagiert auf andere Hunde. Ich kann dir garantieren, das letzte Mal hat mir das eine Dame gesagt, das war wirklich total lieb, weil sie es nämlich verstanden hat. Ich sagte, ab wann reagiert ihr Hund? Und sie sagt, ja, wenn er sieht. Habe ich gesagt, wie weit ist da die Distanz? Und sie war dann so, dann sagt sie, 2 Meter. Sie tut mir leid, aber ich glaube, ihr Hund hat den anderen Hund auf 10 Meter Entfernung oder 20, wenn freie Sicht war, auch schon gesehen, beziehungsweise gerochen. Mhm. Das muss ich nämlich auch mitdenken. Ja? Das heißt, wenn ich meinen Hund lesen kann, das ist mal das Erste, was ich zu lernen habe als Hundehalter, dann merke ich auf eine Distanz, also wo ich den anderen Hund vielleicht noch gar nicht sehe, oder wahrnehme, da ist etwas, was meinen Hund beunruhigt. Das zeigt er mal körpersprachlich. Und das heißt, ich gehe mal in die andere Richtung. Jetzt haben wir die Situation, wir sehen den Hund. Wir sehen ihn. Ja? So Abstand, sagst, normalerweise sieht man ihn lang bevor, sagst 4 Meter. Massenhaft Zeit, dass ich einen leichten Bogen mit meinem Hund gehen kann. Massenhaft Zeit, dass ich ausweichen kann, dass ich, wenn es in einer Straßensituation ist, hinterm Auto verschwinde. Das Splitten, ja? Die sehen sich nicht und gehen, da können komplett ruhig aneinander vorbeigehen. Ja? Straßenecken sind ein bisschen gemein.
Ich wollte gerade sagen, weil da kannst du richtig überrascht werden.
Ja, das ist bösartig, ich weiß, aber ich kann nicht überrascht werden, wenn ich weiß, dass eine hinter der Ecke immer etwas sein kann. Gell? Und dann gehe ich vor. Ist relativ einfach. Okay. Ich gehe vor, und mein Hund ist hinter mir. Das heißt, ich splitte. Und das heißt, wenn ich jetzt mit meinem Hund, ich gehe mit meinem Hund, gell, locker alleine, es kommt die böse Straßenecke, also ich weiß, die Ecke kommt bald, ich gehe zu meinem Hund. Das ist schon der große Unterschied. Nicht der Hund geht zu mir, sondern ich gehe zu meinem Hund, gell? Und da verringere ich die Leinendistanz, also die Leinenweite. Ich zurre die Leine so ein, gell, wie ein Lasso, und habe den Hund dann quasi neben mir, ungefähr 1,5 Meter, bevor wir die Ecke erreichen. Ist vollkommen natürlich, ich rede dabei nicht, ich bin komplett entspannt, komplett gechillt, ich mache das einfach. Wir gehen um die Ecke und wenn wir gescheit sind, machen wir einen leichten Bogen schon, dann können wir nämlich auch besser ausweichen. Mhm. Der Hund ist hinter mir, wir sehen, okay, ich sehe als erstes, da ist nichts, und gehe weiter vollkommen entspannt. Kann meinem Hund noch signalisieren, alles okay, und das war's.
Jetzt verschärfen wir das Ganze noch ein bisschen. Stadtleben.
Yep.
Wir steigen in die Straßenbahn, es ist alles voll und wir sind mit Hund unterwegs und es sind auch noch 5 andere Menschen in der Straßenbahn.
Ich steige nicht ein.
Du steigst nicht ein.
Das ist relativ einfach.
Manchmal passiert es ja, man steigt ein und sieht erst dann, wer aller drinnen ist.
Ja, also mein grundsätzlich jetzt, wenn du mit öffentlichen Transport...
Ich lasse dich da nicht ganz aus.
Das passt schon. Wenn du mit öffentlichen Transportmitteln unterwegs bist...
Also noch einmal, um festzuhalten, wenn man sieht, okay, da ist viel los in der Straßenbahn, einfach auf die nächste warten. Wenn man schon drin ist, wie geht es dann weiter?
Wenn du schon drinnen bist, also passiert ja der Frieda auch, weißt Gott, du steigst in die leere Straßenbahn ein und du fährst aber eine weitere Strecke und es kommen immer mehr und mehr und mehr Menschen. Dann ist es aber vollkommen normal, dass ich schaue, dass sie geschützt ist. Das heißt, ich bilde eine natürliche Barriere. Ich stehe, also meistens, ich schaue dann, dass wir also eine Wand im Rücken haben. Das gibt einerseits also für sie Sicherheit, weil sie ja weiß, dass ich vor ihr bin. Und ich schaffe auch für mich selber, weil es ist für mich selber, sage ich mal, ganz unangenehm, wenn jemand an mir anklebt. Also ich mag das nicht. Wir brauchen auch zumindest 50 Zentimeter Minimum ist 40 Zentimeter Freiheit. Ja. Ja. Und genau diesen Abstand schaffe ich für die Frieda und für mich. Mhm. Also so machen wir das. Und gegebenenfalls ist es so, dass ich die Frieda dann auch, das ist so, haben wir auch schon, durften wir auch schon mal machen. Ich habe sie auf den Arm genommen, das geht aber nicht, wenn du dann 40 Kilo Hund hast. Also außer du hast die Kraft dazu.
Ja, weil die Frieda mag gerne Leckerlis, wie wir schon in einer der anderen Podcast-Folgen mit der Silke Strasser und der Frieda gehört haben.
Ja, nein, aber wie gesagt, also, grundsätzlich hat es für mich mit Management zu tun. Also wenn, und du kannst es vor allem auch, also jetzt üben einfach, wirklich Schritt für Schritt üben. Das Straßenbahn fahren, Bus fahren, also du bringst den Hund und dich selber nicht in die Situation, und heute muss ich mit dem Bus fahren, sondern du übst das Schritt für Schritt. Das heißt, du steigst in einen Bus ein, du fährst Eisstation, steigst wieder aus. Da geht es wirklich nur, ich gewöhne mich langsam, weil das sind andere Geräusche, es ruckelt, ich kann es nicht beeinflussen und das ist beängstigend. Also für einen noch so gechillten Hund kann das beängstigend sein.
Jetzt bist du sehr gelassen, sehr ruhig, sicher, souverän. Also allein wie du drüber sprichst, natürlich, du hast dich auch damit beschäftigt, du hast viele Ausbildungen gemacht, so wie es auch in der Fachgruppe der persönlichen Dienstleister von der Wirtschaftskammer Steiermark, die ja diesen Podcast ins Leben gerufen hat, auch wirklich ist, dass die Leute fundierte Ausbildung haben, Erfahrung haben. Wie kann ich mich als Hundehalterin auf das einstellen, weil ich glaube, es ist ja auch in mir einiges zu reflektieren.
Die Frage ist, also wenn du jetzt sagst, du bist schon in einem sogenannten Problemteufelskreis, dann wird das ja nicht weniger. Dann ist im Grunde genommen jeder Spaziergang, und ich meine, du musst dir das vorstellen, oder man kann sich das gut vorstellen, 3-mal täglich ein Spießrutenlauf. Und du empfindest das als Spießrutenlauf, und zwar lange bevor du mit dem Hund noch rausgegangen bist. Jetzt haben wir Menschen aber eine wunderbare Fähigkeit, nämlich die Fähigkeit, uns Dinge und Situationen und Abläufe geistig vorzustellen. Wir liegen entspannt und gechillt am Sofa, mit einem guten Tee oder einem Kaffee, je nachdem. Und wir stellen uns diesen Spaziergang Stück für Stück vor. Wir setzen uns aber dabei nicht selber unter Druck. Das heißt, ich sage mir nicht, ich muss das und das und das machen. Nein, aber ich stelle mir das vor und ich plane das. Mhm. Mit planen meine ich, ich kann zum Beispiel Druck aus der Situation herausnehmen, indem ich die Spaziergehzeiten verändere. Ich kann zum Beispiel früher in der Früh gehen, wo ich weiß, es ist noch nicht so viel Verkehr, es sind noch nicht so viele Menschen auf der Straße. zum Beispiel. Oder später am Abend, gleiches. Ja. Ich kann die Spazierroute verändern. Wenn ich weiß, die Route setzt mich selber unter Stress, weil uns da eben so viele Leute entgegenkommen oder weil da halt so viele Skateboarder sind, dann gehe ich dort halt einmal nicht. Also das ist wirklich dieses Management rundherum. Mhm. Ja. Und dann gehe ich für mich selber Schritt für Schritt durch. Was kann ich in bestimmten Situationen anders machen? Und ich kann das natürlich auch mit einem Trainer machen. Natürlich, weil der kann mir ja Tipps geben. Ich kann auch sagen, ich gehe mit dem Trainer gemeinsam spazieren. Dann habe ich einerseits die Unterstützung, dass der Trainer zum Beispiel splitten kann und Situationen entschärfen kann, aber der gibt mir auch das Selbstbewusstsein, der gibt mir auch die Ruhe, der gibt mir auch das Gefühl, ich kann das und das ist das wichtigste Gefühl. Mhm. Ich muss das Gefühl haben, ich kann das schaffen. Und ich vertraue meinem Hund, dass er das auch schaffen kann. Ich gebe dir dazu ein Beispiel. Ich selber hatte ja einen Angsthund traumatisiert, den Diego. Und ich kenne das. Der Diego hat vor allem Angst gehabt. Vor allem und jeden. Ja? Und es war wirklich nicht einfach, mit ihm spazieren zu gehen. Der Diego ist auch der Auslöser dafür, mein großer Lehrmeister, dass ich diese ganzen Sachen begonnen habe zu lernen. Mhm. Weil ich einfach eine gute Beziehung wollte und weil ich wissen wollte, okay, wie kann ich ihn dabei unterstützen, dass er anders mit Dingen umgehen kann. Ja? Und auch ihm zu vertrauen, dass er kann. Und wir haben einfach unsere Spazierrouten verändert, dorthin, wo er von sich aus gehen wollte, wo es für ihn aus sicher war. Ein No-Exit-Brustgeschirr zu nehmen, das heißt ein doppeltes Brustgeschirr, wo du dann noch einen Gurt hast, damit der Hund nicht rausschlupfen kann. Das war für mich zum Beispiel etwas, was extrem beruhigend war, für mich selber.
Für dich.
Gell? Mhm. Weil ich gewusst habe, okay, egal was passiert, ich kann ihn festhalten, aber er kann nicht in seiner Panik aus dem Brustgeschirr hinaus. Und dann ist er irgendwo. Das macht einen Mordstress. Gell? Und dann eben, wir haben andere Zeiten gewählt. Und eben diesen Tagesablauf gemanagt. Und ich habe mir dann auch, bin dann gesessen und habe mir gedacht, okay, gut, was ist jetzt bei dem, wenn der Spaziergang ist vorbei, du gehst zurück nach Haus, du bist zu Haus und setzt dich hin und reflektierst, was ist gut gelaufen? Und schreib dir das auf, was gut gelaufen ist. Wir sind immer gewohnt, wir fokussieren immer auf das, was schlecht war. Mhm. Ja? Na, leg deinen Fokus mal anders.
Wie siehst du das Thema mit Videodokumentation, dass man sich selber beim Spazieren mit dem Hund filmt?
Filmen lässt.
Ja. Also einen Spazierpartner mitnimmt.
Ja, ja, mhm. Finde ich sehr, sehr gut, wenn du wirklich sehen möchtest, welche körperlichen Signale sendest du aus, die quasi für deinen Hund Gefahr signalisieren können, aber auch dich selber verunsichern. Weil wenn ich verunsichert bin, habe ich eine andere Körperhaltung. Und das sehe ich dann vielleicht auch auf der Spaziergehroute, auf welcher Position war denn das? Und kann darüber reflektieren, wo hat sich meine Körperhaltung verändert? Und genau das ist die Reflexionsmöglichkeit. Das heißt, auf jeden Fall, weil ich sehe dann Dinge, die mir sonst nicht auffallen, gell? Oder auch eben wirklich, dass du mit jemandem gemeinsam spazieren gehst. Total lieb, es gibt zwei ältere Damen, erzähle ich dann noch. Der eine, die sind wirklich total lieb. Gell? Also die haben sich jetzt getroffen, keine Ahnung warum, aber wie auch immer. Beide haben einen Hund, also nicht einen, sondern jeder hat seinen Hund. Ja? Und der Hund von der einen älteren Dame, der reagiert, der ist sehr unsicher und das heißt, der verbellt einmal einfach alles, also nicht alles. Also Autos sind ihm egal, Motorräder sind ihm egal, aber andere Hunde sind ihm nicht egal. Ja? Und sie hat aber das Problem, dass sie nicht mehr so gut halten kann, sie ist also nicht so kräftig. Ja? Jetzt hat sie sich mit einer anderen Dame quasi befreundet und die hat auch einen Hund und jetzt gehen die immer gemeinsam spazieren. Die eine Dame geht eben mit dem Hund von der anderen Dame, weil der ist leicht handelbar, die reagiert auf gar nichts. Und die stärkere Dame quasi geht mit ihrem Hund. Ja? Und das ist total lieb. Ich musste wirklich lachen, weil die gehen so. Und ich kenne die ja schon. Ja? Und bin einfach das Einzige, die Distanz. Ich weiß ich schon, der Hund braucht circa 3 Meter Distanz. Dann reagiert er überhaupt nicht. das Handsignal ihm zu signalisieren, also die Handinnenfläche ganz locker zu zeigen, das braucht man nicht mal bewusst machen, das geht bei mir schon unbewusst, alles okay. Splitten, das heißt, ich stehe vor der Frieda, passt alles. Und das war dann so lieb, die gehen vorbei, gell? Die Damen haben im Augenwinkel bemerkt, dass da ein Hund ist und waren komplett fassungslos, dass der Hund jetzt nicht reagiert hat. Dass er nämlich einfach locker, flockig vorbeimarschiert ist. Und ich habe dann wirklich so innerlich gelächelt. Ich habe nichts gesagt, aber ich habe innerlich gelächelt, weil ich mir gedacht habe, ja, es ist so einfach.
Es wäre so einfach.
Und es ist aber genau dieses Erstaunen, das du zulässt und wo du dann deinem eigenen Hund vertraust, dass er das kann. Dass er nur ein bisschen Unterstützung braucht. Und das ist so wichtig, auch für dich selber. Weil das ist, jeder rät dich an, mei, dein Hund ist so anders, dein Hund ist so aggressiv, ich will mit dir nichts zu tun haben. Und das ist das Schlimmste, was da passieren kann.
Das ist Ausgrenzung.
Absolut. Ja. Und das tut so weh. Mhm. Und du gibst dir selber die Schuld, du gibst vielleicht dem Hund die Schuld und das ist nicht notwendig.
Du hast gesagt, es ist so einfach. Du hast jetzt diese Handbewegung genannt, wo du gesagt hast, die hast du gar nicht einmal so klar und konsequent anwenden müssen, sondern das hat nur ganz leicht gereicht. Welche körpersprachlichen Signale sind denn so ganz wesentliche, die wirklich jeder Hundehalter, jede Hundehalterin kennen sollte?
Also wenn ich jetzt sage, ich nehme mir das Beispiel an meinem eigenen Hund, an der hündischen Kommunikation. Hunde sind wirklich extrem höflich. Gell? Also was machen Hunde, wenn sie einem anderen Hund signalisieren möchten, ich bin jetzt nicht bereit für dich oder ich bin in guter Absicht da. Mhm. Sie drehen den Kopf leicht zur Seite. Können wir Menschen auch machen, gell? Relativ einfach, funktioniert. Wir können auch den Schulterbereich mitnehmen und dem anderen Hund leicht die Schulter zeigen. Du sagst das, genau. Das machen wir ja als Menschen auch, ja, ja. Ne? Wenn wir mit jemandem wirklich nichts zum Tun haben wollen und unsere Ruhe haben wollen, was tun wir? Wir drehen uns um. Ein Hund zeigt dir den Rücken, das heißt, entweder das Ganze, er setzt sich hin und zeigt mit dem Rücken zu dir. Das signalisiert ganz, ganz deutlich dem anderen Hund, los, mir in Ruhe. Das kann ich als Mensch hervorragend machen, indem ich einfach dem anderen Hund den Rücken zeige. Mhm. Ja? Dann Bogen gehen. Hunde werden nie frontal aufeinander zugehen. Die sind viel zu höflich. Die machen einen ganz einen leichten Bogen. Und das kann ich mir wunderbar abschauen. Und der Bogen muss jetzt nicht riesig groß sein. Wenn ich aber weiß, dass mein Hund noch unsicher ist, dann werde ich den Bogen größer machen, damit ich einfach mehr Distanz habe. Das merkst auch relativ rasch. Wenn du deinen Hund anschaust, ja, dann siehst du, auf welche Entfernung braucht der Hund, dass er sich entspannt. Das heißt, keine Calming Signals zeigen muss. Und sehr viel eben von dieser hündischen Kommunikation können wir übernehmen. Genen zum Beispiel. Wenn Hunde unsicher sind, nicht so genau wissen, wenn es mir 10 Genen sage, aber richtig, aber wenn sie unsicher sind, dann genen sie zum Beispiel auch. Das können wir auch übernehmen. Mhm. Als Beispiel.
Das heißt, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, es ist leichter und einfacher, wenn wir als Menschen ein bisschen mehr hündisch lernen, als den Hunden menschlich aufzuzwingen.
Naja,
in der Kommunikation.
Naja, schau, was haben wir denn als Menschliche? Haben wir unsere Sprache, gell? Und ich meine, beim Hund kommt es an wie okay? Weil jetzt kann ich sagen,
Ja.
Also egal in welcher Tonlage, aber es ist so. Das kommt an. Körpersprache kommt immer an. Mhm. Das ist der große Unterschied. Und wenn wir jetzt ehrlich sind, auch bei uns Menschen kommt die Körpersprache besser an als teilweise das gesprochene Wort. Ja? Also. Und das heißt, es ist auch der kürzere Weg. Und wenn ich jetzt sage, ich beschäftige mich mit meiner eigenen Körpersprache, ich beschäftige mich mit der Körpersprache meines Hundes und schaue da einfach auch, Wie kommunizieren wir beide? Du wirst zum Beispiel die Frieda, ich quatsch die Frieda nicht zu Tode beim Spazierengehen. Also das Einzige, was du hörst im Normalfall, ist eben das Aufmerksamkeitssignal, wenn ich ihre Aufmerksamkeit möchte. Ich zeige ihr mit der Hand, in welche Richtung wir gehen. Also, weiß Gott, wir gehen nach rechts, dann geht meine Hand leicht nach rechts. Ich kann das auch ausweiten, ich kann auch Verkehrslotse spielen, tue ich aber nicht. Und das war's. Ansonsten körpersprachlich. Mhm. Das heißt, wenn wir eine Hundebegegnung haben oder zum Beispiel wenn ein Skateboard kommt, dann kommt eben die Hand so dazwischen leicht, dieses leichte Splitten, das machen Hunde nämlich auch. Wenn zwei Hunde zu nah sind, dann siehst du meistens einen Dritten, der zwischendurch geht. Ja, hündisch höflich, wird von jedem verstanden. Mhm. Jemanden anderen auf Distanz halten, machen wir Menschen auch, gell, du geh mal da weg. Ja. Es ist nämlich genau die gleiche. Das ist das Handsignal.
Ja. Also es ist doch in diversen Dingen sehr ähnlich.
Es ist sehr ähnlich und darum ist es auch so einfach, wenn wir einfach mal den Fokus vom Problembehafteten wegtun, mhm, und zur Lösung hinschauen und schauen, was haben wir denn eigentlich schon alles, was bringen wir denn schon alles mit. Und im Grunde genommen bringen wir alles mit, wenn wir wollen. Und das ist eigentlich das Beruhigende. Und natürlich kannst du Unterstützung holen, wenn du sagst, ich bin mir da noch unsicher. Das ist immer besser, weil vier Augen, also den Hund, die Hundeaugen, sechs Augen mehr sehen als zwei. Vollkommen also klar.
Kann auch ich, obwohl ich jetzt keine Hundehalterin bin, aber empfehlen, wenn ich so euch sehe, auch die Videos, die ihr auf Facebook postet, die Silke dazu zu holen, die Frieda dazu zu holen. Da tut sich einiges. Zum Thema Problem muss jetzt noch eines fragen, und zwar, ich glaube, viele Probleme entstehen auch aufgrund von Missverständnissen, und die entstehen manchmal oder ganz oft wahrscheinlich auch aufgrund dessen, weil die Kombination Rasse des Hundes und Typ des Menschen vielleicht sich gegenseitig nicht ganz gut verträgt.
Das kann das eine sein. Natürlich sage ich mal, also wenn ich habe darüber nachgedacht. Also ich wirke vielleicht sportlich, aber ich bin jetzt nicht diejenige, die laufen geht und solche Sachen. Also ich würde mir zum Beispiel keinen Husky nehmen, mhm, als Beispiel. Ja. Also ich würde mir jetzt keinen Hund nehmen, der wirklich laufen möchte mit mir. Ja. Wenn ich zum Beispiel jetzt, ich habe genügend Gewicht und ich bin auch durchaus kräftig und ich stehe noch gut auf meinen Beinen. Das heißt, natürlich kann ich einen Hund, der 50 Kilo hat oder 40 Kilo hat, halten, wenn es sein muss. Ja? Bin mir aber auch nicht sicher, ob ich es in jeder Situation könnte. Das heißt, das ist zum Beispiel ein Unsicherheitsfaktor. Ich muss mich natürlich auch fragen, wohne ich in der Stadt oder wohne ich am Land? Das heißt, auch diese Überlegung, tue ich einem Hund etwas Gutes, wenn ich ihn in die Stadt, ins Stadtleben hole? Ja? Wenn ich ihn in einer 30 Quadratmeter Wohnung, also stell dir vor, eine dänische Dogge in einer 30 Quadratmeter Wohnung dreht sich einmal um und alles ist kaputt. Jetzt nur als Beispiel, ja? Das ist einmal das eine. Das heißt, auch, wie bin ich von meiner Persönlichkeit her? Also jetzt nehmen wir an, du bist schon hyperauftritt, gell? Also du bist durchaus gestresst in deinem Leben und dann holst du einen Pomerien oder einen Spitz. Und dann tust du dich wundern, warum der halt immer viel zu sagen hat und nicht zur Ruhe kommt. Ja? Das heißt, es ist schon gescheit, sich, also wenn du jetzt einen Rassehund nimmst, ja, ist auch immer die Unterscheidung für mich, sich zu überlegen, passt das wirklich, passt es zu mir, mit meinen Hobbys, mit meinen Vorlieben, mit wie ich mein Leben lebe, passt das dorthin, wo ich lebe, passt das in meinen Alltag, also das, passt die Rasse, ja, das sind mal die großen Überlegungen. Und auch wirklich mit jemandem zu sprechen, der sich gut auskennt. Und das für die Vor- und die Nachteile sich einfach aufzuschreiben. Ja? Weil ich meine, schließlich der Hund entscheidet nicht, ob er zu dir kommt, sondern du entscheidest. Du übernimmst die Verantwortung. Und es wäre schön, sich bewusst zu sein, dass es nicht eine Verantwortung ist, die ich dann, wenn es doch nicht geht, einfach abgib, sondern das ist ein Versprechen, ein Leben für ein Leben, für ein Hundeleben. Ja? Wenn jetzt aber du sagst, du nimmst einen Hund aus dem Tierschutz, ist es wieder was ganz was anderes. Da ist es dann schon, du nimmst dann nicht das leere Paket, sondern das sind ja Hunde, die eine Vorgeschichte haben. Mhm. Und da musst du dann halt auch überlegen, kannst du mit dieser Vorgeschichte? Oder kannst du damit umgehen? Hast du die nötige Zeit? Hast du die nötige Ruhe? Und natürlich auch die Frage, die du dann an dich selber stellst. Welche Erwartungen, und da sind wir schon bei der Rasse, welche Erwartungen hast du an eine Rasse? Mhm. Nimmst du jetzt eine Rasse, weil sie so süß ausschaut, aber es darf halt nicht hüten, obwohl es ein Hütehund ist, Australian Shepherd. Mhm. Nimmst du dir eine Rasse, weil du alle anderen beeindrucken möchtest, hast aber keine Ahnung, wie du diesen Hund ordentlich und tierschutzkonform auslastest? Malinois, Dobermann als Beispiel, Rottweiler könnte ich auch noch nehmen, so die Klassiker, sage ich mal, oder eben die Bullbreeds. Das heißt, da spürt schon sehr viel Eitelkeit auch mit hinein und gar nicht so sehr das logische Denken. Und das wäre schön, wenn das logische Denken im Vordergrund stünde, bevor ich so eine Entscheidung treffe. Weil der Hund, wie gesagt, ich meine, hat nicht die freie Wahl, gell? Und wenn ich dann eben die Unterscheidung, ich kann sehr viele Probleme, um jetzt noch einmal, sind hausgemacht, Punkt 1, sehr viele Probleme sind entstanden, die hat er, also wenn ich jetzt einen Welpen nehme, dann sind die, ist der Welpe jetzt nicht mit vielen Problemen zu mir gekommen, aber die habe ich halt verursacht, also erlerntes Problemverhalten, große Unterscheidung, ja. Wenn du jetzt einen Hund hast, der eine Vorgeschichte hat, musst du halt einem anschauen. Aber du wirst auch nicht, du wirst es wahrnehmen, du kannst analysieren, gemeinsam mit einem Hundetrainer, was haben wir da? Die Priorität setzen, also was ist jetzt einmal das Wichtigste, damit ihr eure beiden Bedürfnisse, also eure eigenen, du deine und der Hund seine, befriedigen könnt. Also was braucht es als allererstes für biologische und emotionale Sicherheit? Das ist einmal das Wichtigste. Und dann handelst dich weiter, Schritt für Schritt. Mhm. Und du kannst nicht, also Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden. Und es braucht für alles Geduld. Geduld für dich selber, weil du dich ja weiterentwickelst. Und das ist für mich etwas, also wenn ich jetzt auch an mich selbst denke, gell, dann weiß ich, dass ich täglich an mir arbeite und dadurch einfach ein viel besserer Mensch geworden bin und tagtäglich werde.
Und ich glaube, das ist auch so das Wunderbare, dass Hunde uns so dabei unterstützen, dass wir uns entwickeln können. Er ist ein super Achtsamkeitsreflexionstrainer für uns und wir können umgekehrt ihm viel Fürsorge und ein schönes, gutes Zuhause geben. Und eine Frage würde ich jetzt dich noch bitten zu beantworten, was ist denn das Erhebende, das Schöne, das Einmalige an der Hund-Mensch-Partnerschaft?
Es ist so viel. Es ist wirklich so viel. Also ich denke jetzt immer öfter, weil die Frieda im 9 Jahre alt ist und natürlich denkst du dann eben an die Ähnlichkeit. Und es ist dieses gemeinsame Zeitverbringen, dieses gemeinsam neu entdecken, dieses gemeinsam Dinge zu meistern, Herausforderungen gemeinsam anzugehen und sich zu freuen, wir haben wieder was Neues geschafft, gell? Also viele Dinge waren ja für die Frieda auch nicht selbstverständlich, gell? Also zum Beispiel, die Frieda ist auch das erste Mal mit der Straßenbahn gefahren und das erste Mal mit dem Bus gefahren, oder hat das erste Mal einen Elektrorollstuhl getroffen. Ja, oder andere Dinge. Und wo du sagst, dieses gemeinsame Entdecken, Neuentdecken der Welt, dass ich selber auch wieder ein bisschen Kind wäre und diese Neugier wieder habe, gell? Und auch diese, einfach die gemeinsame Zeit und einfach sich auch zurücklehnen zu können und einfach nur beobachten, das hat schon was, gell? Also, und natürlich, ich meine jetzt, sind wir doch auch noch ehrlicher, es sorgt natürlich auch für deine körperliche Fitness. Ja. Und ich meine, es tut dir selber gut, wenn du draußen bist, wenn du regelmäßig spazieren gehst, du wirst weniger krank, du fühlst dich körperlicher wohl. Durch die langsamen Spaziergänge kannst du super auch abschalten. Und ich meine, für deinen Hund bist du immer wow. Dein Hund nimmt dich immer so, wie du bist. Und auch wenn du um 3 in der Früh vollkommen fix und fertig mit Augenringen, dein Hund wird dich lieben für das, was du bist. Und das ist doch wunderbar.
Schön, oder? Diese bedingungslose Liebe. Ja. Und euer gemeinsames Abenteuer heute ist ja Gott sei Dank ein entspanntes. Ihr wart schon ein paar Mal beim Podcast. Die Frieda liegt da ganz gechillt, hat sich alle Viere von sich gestreckt. Es gibt dann auch Fotos von den beiden, von der Silke und ihrer Frieda, bei uns auf Facebook und auf Instagram unter Dein Leben, Deine Persönlichkeit anzuschauen und auch das eine oder andere süße Video. Und ja, ich gehe jetzt Frieda knuddeln, wenn sie mich lässt, wenn es passt. Und sag vorher aber noch ganz herzlichen Dank an dich, Human- und Tierenergetikerin sowie Hundeverhaltensspezialistin und Buchautorin Silke Strasser.
Danke dir, liebe Silvia, danke für die Einladung und schön, dass wir da sein durften. Wir werden jetzt die Frieda ganz sanft aufwecken. Ja?